Und dann fing der Gletscher auf einmal an zu kalben und man konnte sehen, mit dem bloßen Auge sehen, wie der Gletscher in den Eisfjord reinrückte, wie die Eisberge abbrachen und kalbten. Das war ein Wahnsinn. Ole Rasch, der Kapitän, der flog 30 Jahre zu dem Zeitpunkt in Grönland, er ist mittlerweile Rentner, er hat das nie erlebt.
Hallo zu Nimm mich mit, der Urlaubspodcast der Dare to Group. Wir sind zurück mit Ulf Klüppel von Greenland Travel. Saini und ich sind unfassbar fasziniert, Saini, so kann man das sagen, oder? Es ist ja eine tolle erste Folge gewesen. Ulf, vielen Dank, dass du da bist, dass du die Zeit nimmst, aus Dänemark mit uns sprichst. Und vielleicht können wir auch mal noch so ein bisschen Kultur und Geschichte beleuchten, denn du hast im Vorgespräch schon ganz spannende Dinge auch gesagt, die ich nicht wusste, die vielleicht viele nicht wussten oder wissen, dass es auch in Grönland viele deutsche Nachnamen zum Beispiel gibt. Ne?
Das ist richtig. Und dann fragt man sich, woher kommt das? Mit zwei Ursachen. Einmal natürlich, weil Dänemark als Gesamtstaat gehörten halt Schleswig und Holstein dazu. Und deshalb waren viele deutschsprachige sprechende Beamte im dänischen Dienst und die sind so nach Grönland gekommen. Aber die Hauptursache ist im Endeffekt, sind die Herren Hutter. Also als Dänemark Grönland wiederentdeckte, schickten sie ja den Missionar Hans Ehre hoch. Der kam ja eigentlich hoch, um die Wikinger zu finden. Der Kontakt war abgebrochen. Er fand keine Wikinger, sondern er fand halt die Inuits. Und die glaubten ja an etwas Komisches, so wie ein Wesen, das das Leben aus den Haaren im Wasser rauszog. Und deshalb meint er, die mussten Christen werden. Und die Aufgabe wurde sehr schnell sehr groß. Und um ihm zu helfen, schickte der dänische König die Brüdergemeinde nach Grönland, die Herren Hutter, die waren damals nach Süddänemark gekommen. Christiansfeld liegt in der Nähe von Herslev. Und das waren hauptsächlich Deutsche. Und der Vater der grönländischen Grammatik, Samuel Kleinschmidt, war also ein Herrn Hutter. Also Kleinschmidt ist ein Name, den wir von den Herren Huttern haben. Chemnitz ist ein Name, den wir von den Herren Huttern haben. Also es gibt dann, Motzfeld ist ein deutscher Name, den es in Grönland gibt. Es gibt ganz viele deutsche Nachnamen im Endeffekt in Grönland.
Mhm. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie ist denn das mit der heutigen Bevölkerung, auch unter anderem mit den Inuit? Also wenn du jetzt Gespräche führst, würdest du sagen, dass man merkt, man nimmt sich auch so vielleicht als Nordlicht wahr? Worauf will ich hinaus? Wir in Deutschland, wir sagen ja immer ganz gerne so, dass da oben sind die Nordlichter, die haben also so dieses Hanseatische oder sind halt so ein bisschen, wie soll man sagen, irgendwie bodenständig und natürlich sehr dem Meer verbunden und so weiter und so fort. Vielleicht auch das rauere Klima gewohnt. Wie nimmt man das in Grönland wahr? Vielleicht auch in den verschiedenen Regionen. Wie sind die Menschen dort?
Die Menschen sind sehr viel von der Natur geprägt, das muss man so sagen. Ich behaupte mal, dass man zivilisierter ist, und jetzt sitze ich hier und mache in Anführungsstrichen, dass man zivilisierter ist in Nuuk, in den etwas größeren Städten, jetzt sage ich größer, ich meine eigentlich in Nuuk und Sisimiut. Das ist jetzt mit ganz viel Liebe gemeint und darf überhaupt nicht missverstanden werden. Wenn ich jetzt,
du meinst ja auch wahrscheinlich die Infrastruktur,
ja,
oder?
Ja,
weil es
ja
einfach anders ausgebaut ist.
Wie gesagt, mit aller Liebe, ich darf jetzt nicht missverstanden werden, wenn ich jetzt ganz doll generalisieren soll, ja, dann in Nuuk, da essen die Menschen mit Messer und Gabel. Und wenn man dann nach Südgrönland geht, dann isst man mit Gabel, und bis nach Sisimiut isst man mit Gabel. Und kommst du dann in die Disco-Bucht, dann essen wir mit Messer. Und dann in Nordostgrönland, also das Silag und Yggdrasil, und in Nordwestgrönland, in der Ranak, Upernavik-Gegend, da isst man mit Messer. Also desto länger du wegkommst im Endeffekt, desto Jetzt fehlt mir das Wort. Wie gesagt, es ist nichts Negatives damit gemeint, aber die Mentalität ist halt so. Man ist.
Ja, ich habe jetzt tatsächlich kurz an die Hand gedacht, weil das gibt's tatsächlich ja natürlich auf der Welt auch, habe ich auch schon gemacht. Und ist natürlich auch historisch bedingt, aber geht halt nicht, weil ist wahrscheinlich auch zu kalt.
Ja.
Ich habe ja einen Handschuh
an. Muss ja da rumpoolen.
Das soll so ein bisschen die Mentalität klar machen. Und das ist nichts Negatives, sondern das ist auch so ein kleines bisschen die Einstellung zum Leben und zum Geschehen.
Man sagt ja auch ganz oft, wenn man weiter weg ist von der Industrialisierung, von Großstädten und so weiter, dann reduziert sich das Leben ja auch aufs Wesentliche. Also eben wie du sagst, auf die Natur.
Ja.
Und das finde ich sehr, sehr schön. Und das kann man im Sommer dann vielfältiger und in mehreren Regionen, weil sie zugänglicher sind, unter anderem in so einer Rundreise wie Grönland Highlights. Da bin ich 10 Nächte unterwegs und dann habe ich wirklich mehrere Facetten, oder? Und komme auch mal vielleicht sogar in den, weiß ich nicht, Nordosten oder irgendwie solche abgelegeren Teile?
Okay, nein, das tust du auf den Reisen nicht. Nein, tust du nicht. Unsere Reisen und da, wo die Leute hingehen, das ist eigentlich meistens mit Grönland, also mit Westgrönland. Die allermeisten gehen in die Discobucht und bis zur Discobucht. Und dann hast du halt die Mittgrönland und Südgrönland. Man hat auch Reisen an die Ostküste. Wir machen das als maßgeschneiderte Reisen, wenn ich das so sagen kann, weil der Weg an die Ostküste geht nicht über Nuuk, kann man machen, ist aber kompliziert, sondern via Island. Und dann gibt es halt Orte, wo das Reisen so kompliziert ist, wo es schwer wird. Also Iddokkadormit, Skorsbysund an der Ostküste, Ubernavik, Ranak an der Westküste, also Nord-Nord-Westgrönland. Das heißt, man konzentriert sich eigentlich auf Westgrönland bis hin zur Discobucht, was eigentlich auch schon Nordgrönland ist. Aber jetzt die Reise, die du ansprichst.
Ja. Also das ist egal, ob Sommer oder Winter, das meinst du auch, ne? Also.
Ja, das ist dann egal, ob Sommer oder Winter. Aber richtig ist natürlich jetzt die angesprochene Reise. Da erlebst du viel von Grönland, weil du beginnst in Nuuk, in der Hauptstadt, hast einen Aufenthalt da, ich meine Tag oder zwei, und dann gehst du abends, freitags abends aufs Küstenschiff, auf die Safak Iduk, und die fährt die grönländische Küste ab Garordok im Süden bis nach Ilulissat im Norden. Ist so ein kleines bisschen Hurdi-Routen 90 Grad gewaschen. Also wesentlich kleiner, wesentlich weniger Fazilitäten an Bord. Aber man hat eine tolle Kajüte und dann fährt man halt Richtung Norden und kommt an verschiedenen Städten vorbei, ist da dann halt eine Stunde oder zwei. Und bei manchen, wie zum Beispiel Sisimiut, das war die zweitgrößte Stadt in Grönland, da kommst du abends an und hast dann, ich glaube, 3 Stunden Aufenthalt, geht man kurz einen Stadtrundgang. Und dann, dann geht's über Nacht so, dass du sonntagmittags in Ilulissat ankommst. Ich habe die Reise geführt und ich habe zu den Leuten gesagt, nach Sisimiut, wisst ihr was, ihr könnt morgen Nachmittag ausschlafen, bleibt die Nacht überwacht, denn das Stück ab Sisimiut nach Ilulissat ist traumhaft, wenn man durch einen Archipel fährt bei Asiat. Und dann ist
weil
man,
da auch noch Licht ist, ne? Das ist
genau,
das, was du meintest, oder?
Genau, es ist halt 24 Stunden hell und man braucht im Übrigen nicht so viel Schlaf, wenn es andauernd und konstant hell ist. Aber das ist eine Reise, okay, wo du dann viel von Grönland erlebst und auch gerade die vielen Facetten und den Unterschied erlebst zwischen auf jeden Fall Nuuk und Ilulissat, aber wenn man halt ein bisschen Glück hat und in Sisimiut auch auf Menschen trifft, dass da halt so ein Unterschied ist in der Art und Weise, wie die Bevölkerung ist in Nuuk, Sisimiut und am Schluss in Ilulissat.
Ja. Ja, das würde mich schon interessieren. Und ich bin ja auch immer ein Fan von fancy Unterkünften und es hieß, dass man da in einer ganz tollen Lodge auch noch übernachtet.
Wie ist das? Ja.
Also erstmal in Ilulissat hast du ein 4-Sterne-Hotel. Und ich meine, das ist ja schon Wahnsinn, das nördlichst belegene 4-Sterne-Hotel in der Welt. Aber richtig, wenn du jetzt Lodge sprichst, dann haben wir eigentlich 2 Lodges, die zu erwähnen sind. Das ist einmal natürlich die Glacier Lodge Cree, die liegt 80 Kilometer nördlich von Ilulissat. Als mein Kumpel und ich damals die Idee kriegten, man müsste dort oben was machen, da war ich nicht ganz so begeistert, denn Ecrie war mein Ort. Ich hatte absolut nicht die Lust, diesen tollen Ort mit anderen Menschen zu teilen. Ich weiß, das ist völlig egoistisch, aber ich bin da aber zu hoch, wenn ich frei hatte mit meiner Jolle, da war noch die alte französische Expeditionshütte, und konnte da ein Wochenende verbringen und einfach nur auf diesen Gletscher starren, also gleich gegenüber liegt der Ikri-Gletscher, der ist nicht besonders groß, aber der kalbt. Der kalbt konstant. Na, Seitensprung. Da ist ja diese Lodge gebaut worden, einfach weil man von da aus relativ einfach zum Inland-Eis wandern kann. Das ist eine harte Wanderung, aber man kann zum Eis wandern und da kann man auch einfach aufs Eis kommen. Also es gibt tatsächlich einen Ausflug, wo man aufs Inland-Eis von dort aus geht und dann geht man ein paar Stunden unter Führung auf dem Inland-Eis spazieren und man hat nicht halt massig an Steigeisen und was weiß ich nicht an, weil die Guides, die wissen, wo wir gehen sollen und die können das Eis lesen. Und diese Tour ist auch so ein kleines bisschen gemacht, um die Angst vor sowas wie dem Inlandeis zu nehmen. Aber da stehen jetzt mittlerweile 15 Hütten, alle mit Sonnenenergie betrieben, alle mit Aussicht auf einem Gletscher. Das grandioses Essen, die aus der Sauna gekommen. Meiner Meinung nach noch immer einer der schönsten Orte der Welt.
Und fährst du immer noch ab und zu mit der Jolle hin?
Ja, ich wohne ja nicht mehr in Grönland.
Und ja, aber kann ja sein, dass du trotzdem, wenn du dort bist, irgendwie das gerne noch machst. So als
also ich bin gerne in Ikri, aber Ikri ist ja nicht mehr dieser isolierte Ort, der war, bevor die Hütten gebaut worden sind. Aber Ikri ist traumhaft. Wie gesagt, ist einer meiner Favoritorte in Grönland.
Wie sieht es denn mit dem UNESCO-Weltnaturerbe Kangia-Eisfjord aus? Also ich finde so ein Name, also das ist schon so toll, so faszinierend. Wie wird denn ein Fjord auch Weltnaturerbe und dann eben, ihr habt so viele, aber es ist halt dieser und der ist bei der anderen Tour dabei, die heißt Sommer im Eis. Also ganz ehrlich, das ist auch schon fancy, ne? Auch wieder so ein bisschen James Bond-like, oder Dominik?
Finde ich auch.
Also der Eisfjord ist in allen Touren dabei, Sommer wie Winter. Es gibt, wie gesagt, fast jetzt ganz Jahr durch, dass man mit dem Boot zur Mündung des Eisfjordes rausfahren kann. Du kannst nicht in den Eisfjord rein. Und das kannst du nicht, weil 50 Kilometer, mittlerweile ist es auch mehr, 55, 60 Kilometer rein in den Fjord, da liegt die Abbruchkante vom Sämekujechlek, dem Lulisset-Gletscher. Und das ist der meistproduzierende Gletscher der Welt. Oder der nördlichen Hemisphäre, Entschuldigung. Und der packt also die ganze Zeit Eis in den Eisfjord. Und der Eisfjord selber ist ungefähr 1000 Meter tief. Das heißt, die großen Eisberge, die schwimmen ohne Probleme durch den Eisfjord. Und am Ende des Eisfjords, also da, wo der Fjord beginnt, gleich südlich von der Stadt, da liegt unter Wasser ein Moränewall. Also da lag der Gletscher mal. Und auf einmal ist die Wassertiefe nur um die 300, 350 Meter. Und wenn ihr euch jetzt daran erinnert, was ich sagte, 80% des Eises ist unter Wasser, dann gehen die großen Eisberge auf Grund und machen dann diesen Eisfjord. Also die ist ein Prop drin. Und irgendwann mal, dann wird ein Eisberg über diese Moränewall gekippt oder der zerbricht, also erkalbt. Dann ist er offen, dann können die Eisstücke rausfahren und dann kommt der Proppen wieder rein nach der Zeit.
Das heißt, ich bin davor. Mit dem Boot wahrscheinlich auch, oder wie macht ihr das?
Ja, dann zum Eisfjord ist man dann mit dem Boot. Das, wie gesagt, kann man mittlerweile ganzjährig machen, aber wir machen auch Wanderung zum Eisfjord. Also die Wanderung nach Semermut geht zu einem ehemaligen Inuit-Wohnplatz, aber der liegt ja gerade an der Mündung vom Eisfjord. Und wenn man dann da einmal kurz den Felsen hochgeht und etwas nach links geht, dann kannst du also in den Eisfjord reingucken und sehen, der ist völlig dicht gepackt mit Eis. Also man kommt nicht mit dem Boot zum Gletscher, wenn man den Gletscher sehen möchte, muss man mit dem Hubschrauber fliegen.
Ah,
und das kann man auch.
Das hast du auch schon gemacht, ja, oder? Also wir haben ja im ersten Teil auch schon gesagt, dass das auch üblich ist, beziehungsweise auch natürlich tolle ist, vom Hubschrauber aus dann die Vogelperspektive zu haben. Das beschreibt das mal, ich glaube, das ist auch cool.
Also ich bin oft am Gletscher gewesen, als ich Guide war, als ich dann später Chef wurde, nicht mehr so viel. Es ist imposant. Also die Abbruchkante ist imposant. Und ich weiß, ihr fragt sicherlich irgendwann mal, was ist dein bestes Erlebnis? Dann würde ich sagen, das kann ich nicht beantworten, weil ich habe so viele tolle Erlebnisse gehabt. Aber meine beste Kalbung eines Gletschers habe ich drinnen am Ilulissat-Gletscher gehabt. Wir sind da reingeflogen. Und man kann Filme sehen, die sind gemacht worden im Zeitraffer, wie der Gletscher so sich die ganze Zeit so ein bisschen bewegt. Und ich habe das damals mal so gemacht zu den Leuten: Hier, wenn wir landen, dann kommt ihr zu mir, erzähle ich 10 Minuten über Gletscher, Inlandeis und dann finde ich, ihr setzt euch hin, wir haben nur eine halbe Stunde Groundstop und dann genießt einfach die Aussicht. Dann können wir, wenn wir zurück sind, am Flughafen noch weiter quatschen. Und wir kamen da rein, damals noch mit dem S61, was ja an sich schon ein Erlebnis war. Das ist so ein relativ großer Hubschrauber, 20 Gäste, Ulf, ein Kapitän und ein Steuermann und landen. Und in dem Augenblick, wo wir landen, bricht ein Krieg aus. Also ich habe mein Leben noch nicht so viel Gedonner und Gedöse gehört. Und dann fing der Gletscher auf einmal an zu kalben. Und man konnte sehen, mit dem bloßen Auge sehen, wie der Gletscher in den Eisfjord reinrückte, wie die Eisberge abbrachen und kalbten. Das war ein Wahnsinn. Gefühlt mehrere Stunden, es war knapp eine Stunde. Und das ist unglaublich. Und es tut mir leid, dass ich das jetzt hier sage. Die wenigsten Menschen werden das je erleben dürfen. Ole Rasch, der Kapitän, der flog 30 Jahre zu dem Zeitpunkt in Grönland, er ist mittlerweile Rentner. Er hat das nie erlebt und wir hätten fast eine Suchaktion gestartet, denn in Grönland, wenn man fliegt, alle 15 Minuten kommt ein Bescheid zum Tower, alles ist in Ordnung. Aber weil Ole Rasch das selbst noch nie gesehen hat, stand er halt knappe Stunde draußen vor. Die waren so nah dran, auf den Knopf zu drücken, uns ist ein Hubschrauber verloren gegangen. Das war Wahnsinn.
Ach, Gänsehaut. Wirklich, also da ist alles zusammengekommen. Man kann immer mal wieder was sehen, auch ein bisschen, oder wie du gesagt hast, manchmal passiert es im Zeitraffer, aber ihr habt den einen Moment gehabt, wo wirklich, wie du sagst, alles losgegangen ist und richtig viel passiert ist.
Ja, also wenn man am Gletscher heutzutage ist, dann wirst du ganz sicher den Gletscher hören. Du wirst sicherlich auch, da brauchst schon ein bisschen mehr Glück, was abfallen sehen, also dass er kalbt. Wenn du wirklich einen kalten Gletscher erleben möchtest, dann sind wir wieder bei der Glacier Lodge Ecrie. Also selbst beim Tagesausflug, da ist man so ungefähr 2 Stunden mit dem Boot vor der Gletscherwand. Da hörst du ihn auf jeden Fall und du wirst ganz sicher auch was kalben sehen. Willst du sicher sein, dass du was kalben siehst, dann musst du in der Nacht in der Glacier Lodge Ecrie verbringen.
Mhm. Ich muss überlegen, ob das überhaupt auf meiner Bucketlist bisher stand, dass ich einen Gletscher kalben sehen muss. Muss ich
sehen
kurz
und hören.
Mich fragen. Ich habe was Wichtigeres und das müssen wir jetzt noch machen. Ist eh klar, Dominik, du weißt, worauf es hinausgeht. Was sind die tollsten Erlebnisse? Für mich sind es nun mal meistens irgendwelche Tiersichtungen und auch das erwarte ich in Grönland. Und jetzt kommt die blöde Frage, ich muss sie stellen. Wie sieht es mit Eisbären aus und natürlich auch Walen? Also was kann ich sehen und gibt es eine Art Garantie vielleicht? Auch eine ganz blöde Frage als Gasturlauber, das kommt doch. Die Frage kommt.
Ja, die Frage kommt oft. Grönland hat einen Eisbärbestand. Im Norden, Nordwesten, Nordosten. Und man sieht auch Eisbären. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du als Besucher gerade da bist, wenn ein Eisbär in die Nähe kommt, ist gering. Also die Wahrscheinlichkeit, in der Discobucht einen Eisbären zu sehen, ich kann nicht sagen, ist ganz null, denn es werden ab und zu ganz selten im Frühling, wenn das Eis in Nordwestgrönland bricht, passiert es, dass Eisbären auf die Disco-Insel kommen und dann vielleicht rüber zu uns schwimmen in die Gegend von Ilulissat. Ich habe einmal einen kleinen Eisbären gesehen, das war auf der einen Seite ganz toll, aber der war noch ein Junge, der war unterernährt. Da gab es nur eins zu tun und das ist blöd.
Ja.
Aber Wale kann ich dir garantieren, will ich dir fast garantieren, jedenfalls im Zeitraum Juni bis August, Ende August. Die Zeit, wo die Wale in der Discobucht sind, wird auch immer länger. Als ich damals hochkam, sah man ab und zu mal einen Finnwal, schöner Wal, aber jetzt ist mittlerweile auch der Buckelwal in der Discobucht und das ist ja der, den alle sehen möchten, weil der schmeißt seinen Schwanz hoch und lässt die guten Bilder machen. Aber Wale siehst du eigentlich fast überall in Grönland. In Nuuk ist ein guter Ort, um Wale zu sehen und dann natürlich auch die Discobucht. Und wenn man Walfanatiker ist, dann muss man halt im Frühling kommen rüber auf die Disco-Insel, weil da hat man dann ab und zu auch das Glück, da gebe ich keine Garantie, dass man den Grönlandwal sehen kann.
Ach, ihr habt noch einen eigenen? Ach so.
Ja, es gibt einen Wal, der heißt Grönlandwal.
Wusste ich nicht.
Hoffentlich stellt er sich dann vor, das finde ich schön.
Hallo, Sani.
Ja, wäre toll.
Ja, Schön. Ich würde, also du hast natürlich schon gesagt, es ist schwer jetzt so nach deinen Lieblingsaktivitäten, deinen Lieblingserlebnissen zu fragen, Ulf. Aber wir haben ja so ein bisschen Sommer, Winter aufgeteilt. Hast du da irgendwie zumindest etwas, wo du sagst, das kann man im Sommer gut machen und das andere kann man im Winter gut machen? Gibt es da etwas oder würdest du diese Unterscheidung auch nicht treffen?
Doch, ganz klar. Also ohne Frage, jetzt fragst du, was kann man machen? Was ist meine Lieblingsaktivität gewesen? Davon habe ich auch viele, aber ich habe im Endeffekt die 20 Jahre in Grönland gelebt wegen dem Winter. Ich habe in Grönland gelebt, weil ich meine Hunde hatte. Ich bin Hundeschlitten gefahren. Das ist beruhigend, das ist toll, das ist anstrengend, das ist deprimierend, hat alle Facetten. Aber das war meine Aktivität. Also Hundeschlitten fahren im Winter ohne Zweifel. Ich habe 20 Jahre in Grönland gelebt. Ich war vielleicht 2 oder 3 Mal auf einem Snee-Scooter, also so einem Motorschlitten. Sagte mir nichts. Und im Sommer ganz klar Bootsfahren. Wobei wichtig ist, wenn das Wetter gut ist, dann sagt ihr beiden, oh, Wetter ist gut, lass uns spazieren gehen. Also dann macht ihr... Da geht ihr spazieren, weil das Wetter gut ist und ihr möchtet die Natur erleben. Und das macht man als Gast ja auch in Grönland. Übertreibe so ein kleines bisschen. Eine grönländische Familie oder ein Grönländer, der würde nicht sagen, Wetter ist gut, ich gehe jetzt spazieren. Der würde sagen, Wetter ist gut, ich gehe jetzt Blaubeeren und Pilze sammeln. Oh. Oder Wasser ist flach. Dann sagen Gäste, oh, Wasser ist flach, wir machen jetzt eine Bootsfahrt zum Eisjord und trinken eine Tasse Kaffee. Gut möglich, dass ich das auch mal gemacht habe, aber ein Grönländer, ich inklusive, Wasser ist flach, wir fahren jetzt raus und sehen, ob wir eine Robbe schießen können oder wir fangen ein paar Fische. Also man macht etwas nicht nur, um die Natur zu leben, sondern man braucht die Natur. Das ist eigentlich sehr... sehr, sehr grönländisch.
Und das ist auch natürlich der Unterschied zwischen Einheimischen, die ja da ihren Lebensunterhalt ja auch irgendwie herhaben müssen, und dem Urlauber, der wirklich nur genießt. Zum Glück, muss man ja auch vielleicht so sagen, dass der Urlauber das nicht auch noch alles macht. Aber Fische, also gutes Stichwort. Was gibt's denn an Fischen alles zu essen? Also ist es so, dass die alle super Fisch begeistert sind und Fisch ständig auf den Tisch kommt?
Ja, man isst viel Fisch in Grönland. Also wäre auch dumm, wenn man den genau vor der Haustür hat. Also ich weiß nicht, was ein schwarzer Heilbutt unten in München kostet.
Teuer.
Also hier in Dänemark ist das ein Kilopreis von 200 Kronen, das Kilo. In Grönland damals bin ich runtergegangen zum Jollenhafen, denn die Fischer fangen ja mit kleinen Jollen oder die meisten mit kleinen Jollen ihren Fisch, und habe dann 100 Kronen in die Luft gehalten und dann kriegte ich halt 10 Kilo, 15 Kilo Heilbutt. Also schwarzer Heilbutt, Barsch, also Rotbarsch, Lachs, Lachsforellen, also alles, was ihr als sehr guten Fisch kennt, den kriegst du in Grönland frisch serviert, und natürlich Schrimps, Garnelen, Tier hat viele, viele Namen, kriegt man auch viel, Muscheln. Das gesagt, gibt das auch eine Menge grönländisches Wild. Also jeder geht im Endeffekt auch jagen, sodass man Rentier bekommt, man bekommt einen Moschus. Ich glaube, ich habe in der ersten Sendung erwähnt, dass grönländische Lammfleisch gilt als eines der besten Lammfleische der Welt. Also es ist super, super lecker. Das hast du dann auch. Alles andere muss ja importiert werden. Ergo ist das relativ günstig und ergo wird das viel gegessen.
Ja, okay. Und macht ja auch wirklich dann Sinn. Das mache ich dann als Urlauber auch. Und mir ist gerade kurz noch bei Moschus alles aus dem Gesicht gefallen, weil da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Aber da wäre ich sehr gespannt, wie das schmeckt.
Schmeckt sehr gut. Ist ja eigentlich auch eine Art Schaf, ne?
Ja.
Eine Art Schaf. Sehr gut. Ich glaube, wir sind mit unseren Fragen durch, lieber Ulf.
Gerne.
Ich bin angefixt. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, Dominik, aber irgendwie scheint Grönland alles zu haben, was ich sowieso schon mal in diesen nördlichen Gefilden machen wollte. Wir brauchen nur Zeit, wie immer, aber das, ja, also super. Ja. Richtig, richtig schön. Ja,
total begeisternd. Vielen Dank, Ulf, dass du uns das alles nochmal näher gebracht hast mit deiner wunderschönen, wunderbaren Expertise. Das hat total viel Freude gemacht. Vielen, vielen Dank und liebe Grüße zu dir nach Dänemark und auch viel Spaß auf deinen weiteren Reisen dann nach Grönland, die ja dann auch sicherlich bald wieder anstehen und kommen.
Gerne, vielen Dank, hat mich gefreut.
Ja, bis bald, alles Liebe.
Bis bald, tschüss.